Auch der Predigttext stammt aus Lukas 24 und zwar aus den Versen 50 bis 53. Also die letzten Zeilen des Lukas-Evangeliums. Da heißt es, Jesus führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das ist das Evangelium Christi. Und bitte Herr, nimm gnädig etwas von diesem Teil deines lieblichen Wortes und mach es real. Wirklich. Da machst du einen Segen für uns alle durch Jesus Christus, dein Sohn. Amen. Meine Lieben, die Himmelfahrt unseres Herrn war für Lukas äußerst wichtig. Für uns ist sie manchmal ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten und wie in vielen Kirchen gibt es auch bei uns dafür kein spezieller Gottesdienst mehr. Ich nehme an, weil Christi Himmelfahrt auf einen Donnerstag fällt. Und dann geht es so im Laufe der Woche einfach vorbei. Wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken oder davon überrascht zu werden. Dennoch, Christi Himmelfahrt, die war für Lukas ganz, ganz wichtig. Sie ist der Punkt, an dem er sein Evangelium beendet und der Punkt, an dem er mit der Apostelgeschichte beginnt. Schau mal, wenn er zu der Apostelgeschichte kommt, dann sagt er nicht, und natürlich, ihr erinnert euch, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, das habe ich schon im Evangelium geschrieben. Nein, er erzählt die Geschichte noch einmal. Das war was, das möchte er nicht versäumen. Das war so wichtig, das möchte er zweimal sagen. Also, in dem Predigtext heute Morgen haben wir diesen schönen kleinen Bericht über die Himmelfahrt unseres Herrn, mit dem Lukas sein Evangelium beendet. Möchtet ihr mitzählen? Er erzählt uns 7 Dinge. Und Achtung, die Zahl 7 ist in der Bibel eine wichtige Zahl. Die Zahl der Vollkommenheit, der Perfektion. Versuch es mal, ist mir so aufgefallen. Wenn du zählst und auf eine 7 stößt, da gibt es manchmal was Wichtiges beim Lesen. Lukas erzählt uns 7 Fakten. Erstens, schau mal Vers 51. Er führte sie hinaus bis nach Bethanien. Zweitens, er hob die Hände auf und segnete sie. Drittens, als er sie segnete, schied er van ihnen. 4. Er wurde aufgehoben in den Himmel. 5. Sie beteten ihn an. 6. Sie kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Jetzt bin ich erleichtert, es sind wirklich 7. Also Nummer 7. Sie waren ständig im Tempel und lobten Gott. Ist das kein perfekter Bericht? Er führte sie hinaus. Er hob seine Hände und segnete sie. Als er sie segnete, entfernte er zich van ihnen. Er wurde aufgehoben in den Himmel. Sie beteten ihn an. Sie kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Sie waren ständig im Tempel und lobten Gott. Welch ein Talent für Worte. Und was für ein lebendiges Bild, so charmant und sparsam gemalt. Die Himmelfahrt unseres Herrn, die machte den Unterschied. 40 Tage lang war Jesus gekommen und gegangen. Er kam und er ging. Nou ja, die Bibel sagt uns nicht alles, was wir gerne wissen würden. Sie sagt uns, was wir wissen müssen. Das ist was anderes. wenn sie uns alles sagen würde, was wir wissen wollen, dann würde sie uns vielleicht sagen, wie er kam und wie er ging. Aber das wird uns nicht erzählt. Schau mal in Lukas 24, Vers 36. Während sie noch redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie. Einfach so, waar ze nog reden. Ah, daar waren ze. Zo was. Er had keine postkaarten vorausgeschickt. Er kündigde zijn komen niet aan. Plötzlich waren ze daar. Is dat das Muster, nachdem zich die dingen abspielten, während dieser 40 Tagen, in denen er kam und ging? Plötzlich waren ze daar. Beim ersten Mal. War Thomas nicht dabei. Erinnert ihr euch noch vom Johannes Evangelium? Beim ersten Mal war Thomas nicht dabei. Und 7 Tage später ist Thomas bei ihnen und Jesus ist da. Einfach so. Und wenn wir hier ein bisschen weiter zurückschauen, in Lukas, meine ich, Kapitel 24, Vers 31, dann sind wir im Haus dieses lieben Ehepaares in Emmaus. Da wurden ihre Augen geöffnet, heißt es, und sie erkannten ihn und er verschwand aus ihrem Blick. Weg. Wieder weg. Es war nicht immer so, dass Jesus da war und mit ihnen sprach. Wie sagt Lukas das in der Apostelgeschichte? Er ließ sich sehen unter ihnen. Und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Hätte ich gerne dabei gewesen. 40 Tage und ab und zu immer wieder der Herr über das Reich Gottes, das Königreich. War aber nicht immer der Fall. Es war keine Konferenz mit tagelangen Vorlesungen und Vorträgen. Nein. Sie drehten sich um. Wollten ihm was sagen. Und er war nicht mehr da. War es so? Wahrscheinlich war es so. Aber genau wird uns nicht gesagt. Aber wenn Lukas 24 und Apostelgeschichte 1, wenn diese beiden Kapitel irgendetwas aussagen, dann war er in diesen 40 Tagen da und er war weg. Er war wieder da und er war nicht da. So war es. Aber jetzt. Jetzt ist anders. Schau mal. Er führte sie hinauf bis nach Bethanien. Kommt mit mir. Und wie in den alten Tagen geht er ein bisschen vor ihnen her und führt sie bis nach Bethanien. Ah, das fühlt schon ein bisschen anders. Er sammelt sie um sich. Und er hebt seine Hände in einer, wie ich annehme, für sie vertrauten Geste. Eine Geste des Segens. Und er spricht. Er betet einen Segen über sie. Und mit den Händen, pass auf, mit den Händen, die noch erhoben waren, und mit dem Segen, der noch nicht vollendet war, während er sie segnete, entfernte er zich van ihnen. Und er wurde in der Himmel getragen. Ist doch was ganz anders, oder? Ist ein ganz bewusstes Gehen. Etwas, das vorher nicht passiert ist. Zuvor war er einfach nicht mehr da. Aber diesmal wird er emporgehoben. Eine Versammlung zum Gebet, ein Segen und ein sichtbarer Abschied. Lukas erzählt uns in der Apostelgeschichte, dass eine Wolke ihn aufnahm, weg vor ihren Augen. Das ist so eine weitere Kleinigkeit. Die Wolke, weißt du, die Wolke ist im Alten Testament immer das Symbol für die Gegenwart Gottes. Es ist, als ob der Vater sozusagen halbwegs dem Sohn entgegenkam. Als jongen habe ich mir vorgestellt, dass er dann immer höher steigt und immer so für unsere Augen kleiner wird. Und dann auf einmal ist er weg. Aber nein. Er wird einfach von der Erde erboren geholfen und dann trägt eine Wolke in die Gegenwart Gottes. Und im Evangelium sagt Lukas, er wurde in den Himmel getragen. War also anders, weil es ein Abschied war. Ein Weggehen. Nicht so wie das Kommen und Gehen in den 40 Tagen, sondern ein feierlicher, bewusster Akt. Er führt sie hinaus, betet für sie, trennt sich von ihnen und geht fort. Nicht, ich schau mal ein bisschen so, nicht, dass der Himmel dort oben ist. Natürlich, es gibt nur einen Weg, die Erde zu verlassen, und er führt nach oben. Das ist mir klar. Aber wir sollen dann aus keine Landkarte ablesen, bitte. Damit wir in Europa sagen, er sei hierher gegangen. Und man in Australien sagt, er sei dorthin gegangen. Nein, keine Landkarte. Aber dass Jesus jetzt deutlich abreist, das ist anders. Ein großer, neuer Tag. Aber habt ihr es bemerkt? Wie einfach Lukas die Geschichte erzählt. Es hat nichts, gar nichts Mysteriöses an sich. Ich denke, das Wort Mysterium, das griechische Wort Mysterium, wenn man Mysterie sagt in Deutsch, dann ist es eine schlechte Übersetzung für dieses Wort aus dem Neuen Testament. Es erinnert uns an Krimis, an Detektivgeschichten. Wer hat es getan? Dennoch, wenn ich vielleicht damit ein Problem für euch lösen kann, ein Denkproblem, im Neuen Testament bedeutet das griechische Wort Mysterion ein Geheimnis, das enthüllt wird. Gott macht sein Geheimnis bekannt. Etwas, das zuvor unbekannt, geheim gehalten wurde, ist nun ein offenbartes Geheimnis. Und daran ist nichts Mysteriöses. So gibt es auch nichts Geheimnisvolles an der Himmelfahrt unseres Herrn. Er hat sie hinausgeführt, er entfernte sich von ihnen und wurde in den Himmel getragen. Und sie sahen ihm zu, sagt Lukas in der Apostelgeschichte. Sie sahen ihm zu, wie er ging. Das war diesmal anders. Nicht mehr wie vorher. Jesus ist aufgefahren. Gegangen. Und das bringt uns zu der echten Überraschung in der Mitte dieses Vers. Was haben wir gehört? Lesen wir es nochmal. Sie gehen zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Seltsam. Sie haben sich doch gerade von ihrem besten Freund getrennt. Stell dir vor. Wenn wir jemals über jemanden sagen, was werde ich ohne ihn tun? Was soll ich ohne sie tun? Sie hätten es über Jesus gesagt, nicht wahr? Was sollen wir ohne ihn tun? Jetzt ist er weg. Und die zwei Männer in Weiß in der Apostelgeschichte sagten sogar, und er wird nicht wiederkommen. Bis zur großen Wiederkunft. Er ist weg. Aber sie kehrten zurück mit großer Freude, wie bei einem Fest. Ja, Himmelfahrtsfest, Himmelfahrtsfeiertag. Nur ich finde das erstaunlich. Du nicht? Sehr bemerkenswert. Auch zum Innehalten. Warum war das so? Sie hatten ihren besten Freund verloren. Dennoch, sie waren mit Freude erfüllt. Weil ich glaube, plötzlich machte alles, was sie je über Jesus gewusst hatten, Sinn. Sie hatten zum Beispiel Petrus sagen hören, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wussten sie, was das bedeutet? Vielleicht nicht. Aber jetzt, jetzt wissen sie es. Wirklich, ist klar der Sohn des lebendigen Gottes. Und diese Worte bedeuten, was sie sagen. Genauso das. So wie der lebendige Gott echt Gott ist, so ist auch der Sohn des lebendigen Gottes echt Gott. Der Sohn ist selbst Gott. Wurde erklärt, sagt Paulus in Römer 1, wurde mit Macht zum Sohn Gottes erklärt durch die Auferstehung von den Toten. Und stell dir mal vor, wenn sie ihn aufsteigen sehen und sie wissen es instinktiv und durch diese Wolken, dass auf dem Weg zurück in den Schoß des Vaters ist und dass den Thron der Herrlichkeit einnehmen und sich darauf setzen wird und dass der König der Könige und der Herr der Herren ist, der den Tod überwindet, der Retter der Welt. Dann sind ihre Herzen voller Freude. Und wenn wir das mit anderen Stellen im Neuen Testament verbinden, dann lesen wir zum Beispiel in Hebräerbrief in Kapitel 10, Vers 12. Wenn du manchmal auf eine Bibelstunde hier warst, dann weißt du schon, das ist für mich einer der großen Verse der Bibel. Hebräer 10, Vers 12. Jesus, hat ein einziges Opfer für alle Sünden dargebracht. Und danach hat sich für immer zur rechten Seite Gottes gesetzt. Was für ein Vers. Und sie sehen es, wie sich zur rechten Gottes setzt. Und sie wissen es. Ich sage es nochmal, weil es so wichtig ist. Hat das eine Opfer für die Sünde für immer dargebracht. Es gibt hier also, es muss hier eigentlich in Österreich kein Priester mehr geben, die sagt, jetzt bringe ich noch ein Opfer. Ein Messopfer. Ist schon gebracht. Für immer. Für die Sünden dargebracht. Und jetzt wieder sitzen, zu Rechten des Vaters, wieder angenommen in der Herrlichkeit. Denn bedenkt dies, meine Lieben, würde Gott das Opfer von Golgotha nicht annehmen, dann gäbe es keine Erlösung. Es kann keine Erlösung geben, solange Gott nicht zufrieden ist. Und wenn der Vater ihn halbwegs entgegenkommt und so, wie wir es uns vorstellen möchten, seine Arme seinen Sohn legt, jetzt wo ihn für immer zurück hat und die zu seinen Rechten im Himmel sitzen hat, wissen wir, dass was Jesus am Kreuz getan hat, im Himmel akzeptiert worden ist. Komplett akzeptiert. Schau mal. Und das ist genau eigentlich auch der Unterschied. Hè? Das ist der Unterschied zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt. Die Auferstehung unseres Herrn bestätigt Vaters Akzeptanz von Golgotha. Die Himmelfahrt demonstriert sie. Jesus ist heimgekehrt. Alles ist fertig. Zum Schluss möchte ich noch etwas anderes erwähnen. Auch überraschend. Auch schön. Gut, nicht so ganz so überraschend wie diese Freude, aber dennoch überraschend. Schau mal. Jesus versammelte seine kleine schaar, hob seine Hände, sprach einen Segen und ging, bevor der Segen zu Ende war. Hätte man nicht denken können, wäre geblieben, um seinen Segen zu vollenden. Aber wie heißt es hier? Hob seine Hände und segnete sie, und während sie segnete, entfernte zich van ihnen und wurde in den Himmel getragen. der Segen blieb vollendet. Das ist hier in Österreich das Land der Unvollendete. Die unvollendete Symphonie von Schubert, die unvollendete Symphonie von Beethoven. Aber die Segen ist unvollendet. Und nun, schau dich mal von einer anderen Perspektive an. Stell dich zu der kleinen Gruppe von Menschen auf den Ölberg. Und schau ihm zu, während er geht. Wie sieht das aus? Wie sieht er aus? Seine Hände sind immer noch zum Segen erhoben. Weil der Segen ist noch nicht vorbei. Und als die Wolke ihn aus ihrem Blickfeld nimmt, was war ihr letzter Blick auf ihn? Seine Hände. Noch immer segnend erhoben. Wunderbar. Dieser Segen ist noch immer nicht zu Ende. Wir haben einen Herr, der nie aufhört, sein Volk zu segnen. Ich weiß nicht, was genau er zu ihnen gesagt hat. Wäre das schön zu wissen, oder? Welchen Segen hat er für sie erbeten? Und welchen Segen hat er ihnen gegeben? Lukas sagt nichts davon. Warum sagt er es ook niet? Om ons Raum zu geben, den Segen, den wir brauchen, zu erkennen. Das war der Segen, den sie, Petrus, Johannes, Jakobus und so weiter, brachten. Und was ist der Segen, den du brauchst? Was ist der Segen, den ich brauche? Wunderbar. Der gesegnete, liebliche Herr Jesus, der auf dem Thron sitzt, der hat seine Hände noch immer erhoben. Der Segen ist unvollendet. Also, welche Segen brauchst du? Die Auferstehung Jesu blickt zurück zum Kreuz und sagt, ja. Am Kreuz sagt Jesus, es ist vollbracht. Und als der Vater ihn von den Toten aufwerft, sagt der Vater, ja, es ist vollbracht. Het is irgendetwas Unvollkommenes gegeben. Irgendetwas Unerlediges. Irgendeinen Fehler im Werk Christi. Er wäre nicht von den Toten auferweckt worden. Aber weil das prüfende Auge des Vaters sagte, ja, es ist wirklich alles vollbracht, gab er den Beweis, indem er ihn von den Toten auferweckte. Also, die Auferstehung blickt zurück auf das Kreuz und sagt, ja. Und die Himmelfahrt, die schaut auf dich und auf mich und sagt, was brauchst du? Die Himmelfahrt bedeutet das Ausgießen des Segens. Was für eine gute Nachricht. Der Christus auf dem Thron spricht immer noch und segnet sein Volk. Seine Hände sind immer noch zum Segen erhoben. Ich hoffe, dass du die ganze Woche immer noch das Bild vor dich hast. Die segnende Hände, die sind noch immer da, über uns. Er lebt für immer und tritt bei Gott für uns ein, betet für uns. Oh, es gibt einen Reichtum an Herrlichkeit in Christus Jesus. Was immer ich brauche, ist da. Und ich werde es auch bekommen. Auf Gottes Weise und zu Gottes Zeit werde ich es bekommen. Wundert es euch jetzt noch, dass sie mit Freude erfüllt waren? Wundert es euch, dass sie ihre Zeit damit verbrachten, Gott zu loben und zu preisen? Ich hoffe, dass du jetzt einmal nicht ja sagt, maar als je jetzt am Ende der Predigt sagt, nein, es wundert mir gar nicht. Amen.